Ganze zur heutigen Vorlesung. Also wird es ein bisschen länger genauer, diese Technik ist natürlich für einen Philosophen unwürdig. Als Heiliger Jan erst recht. Ich bin froh, dass der Gerald da ist, sonst hätte man das nicht hingekriegt. Auf jeden Fall, wie die Überschrift heute schon anzeigt, wird es um Platon und Aristoteles gehen, um ihnen den deutschen Sprachverfassung näher zu bringen. Bevor wir uns inhaltlich mit diesen beiden Denken auseinandersetzen, ein paar Sachen noch zum Organisatorischen. Das sind im Grunde Dinge, die wir in der letzten Stunde schon getan haben. Erstens, ich bin noch ganz außer Atem und habe das Training da drauf für den dritten Stock, auch für einen Philosophen ein bisschen zu viel. Die Materialien, also die Slides, die Folien, können Sie aus dem Internet sich runterziehen. Die sind jetzt schon online, also für die Sitzung heute. Das Login, also das Ganze finden Sie auf der Homepage von Vera Vossel. Den Link haben Sie auch. Das Login ist Sprache, das Passwort, Bedeutung, also sehr fantasievoll für unsere Vorlesung. Sprechstunden, wenn Sie uns kontaktieren wollen, habe ich am Dienstag von 14 bis 15 Uhr. Und wir stehen Ihnen auch nachher immer gern zur Verfügung. Sie können uns auch per E-Mail erreichen, auch hier sind beide Mailadressen unten angeführt. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, dass 1 bis 2 Texte oder Textabschnitte pro Vorlesung durchgemacht werden. Wir möchten Sie dazu bewegen, dass Sie in einer eigenständigen Lektüre sich auch diese Texte vorher erarbeiten, um quasi hier eine Kontrolle zu haben, ob Platon und Vossel die größten Mister zählen oder ob hier ungefähr adäquat das rezipiert wird. Also dass von Ihrer Seite auch ein Engagement kommt, eine Gegenlektüre, ein kritisches Aufhalten, das hier passiert. Die zentralen Texte, also die hier durchgemacht werden, stehen in einem Reader zur Verfügung. Der Reader ist bereits im Nick-Shop erhältlich. Noch etwas zum Reader. Wir verdienen dabei keinen Cent, also in der letzten Vorlesung ist das groß debattiert worden. Es ist einfach ein Service unsererseits, beziehungsweise der ÖH, die einfach versucht, Materialien im Studierenden zur Verfügung zu stellen. Was wir noch gerne hätten, ist, dass Sie sich einmischen in die Lehrveranstaltung. Auf der einen Seite sind Fragen und Diskussionen im Maßen möglich. Also wir werden uns bemühen, zumindest hier auch ein Forum zu bieten, dass Rückfragen gestellt werden können. Auf der anderen Seite dann Ihnen dankbar, wenn Sie Vorlesungshinweise haben, Tipps zur Verbesserung etc. und Sie sind vor allem ein Feedback zu Ohren kommen lassen. Zur Prüfung, auch das haben wir das letzte Mal schon erwähnt, am 23.06., also das ist noch vor dem Einspiel, gibt es den ersten schriftlichen Termin. Ich bin auch gefragt worden, ob es möglich wäre, dass wir das auf Englisch abhalten oder ob Erasmus-Studentinnen Englisch das schreiben können. Das ist kein Problem. Ansonsten würde ich Sie bitten auf Deutsch. Das ist das Ganze. Und die Anmeldung zur Klausur, wie das jetzt üblich ist, dass er hier schriftlich das Uni ist. Gibt es dazu Fragen zu diesen organisatorischen Sachen? Ist das halbwegs klar oder soll ich noch irgendwas wiederholen? Keine Scheu. Gut. Dann zur heutigen Vorlesung, also zum inhaltlichen Part. Wir werden uns mit Platon und Aristoteles auseinandersetzen. Ich möchte Ihnen kurz in 3 Punkten, kurz, ja, zum Mittellang, in 3 Punkten Platon näherbringen. Wir werden uns vor allem auf den platonischen Dialog Attilos beschränken. Das sind eben Punkte 1 und 2. Danach möchte ich einen kurzen Ausblick geben, das soll ich den Übergang zu Aristoteles darstellen, indem ich die beiden Spätdialoge Theaetetos und Sophistes versuche, näher zu berücksichtigen. In einem 4. Punkt wird dann Aristoteles zur Sprache kommen. Dabei wird vor allem die Schrift Perihermeneias oder die Interpretation im Mittelpunkt stehen. Zum Schluss werde ich mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick enden. Zum ersten Punkt, Platon und das Thema der Sprache. Der Dialog Kratylos, der hier im Mittelpunkt steht, gilt als einer der zentralen und wirkmächtigsten Texte der Sprachphilosophie, vor allem der antiken Sprachphilosophie. Man kann auch sagen, dass es der erste Text ist, der sich dezidiert mit dieser Thematik auseinandersetzt. Also wo Sprache im Mittelpunkt steht und ausschließlich Sprache. Also es ist der älteste überlieferte sprachphilosophische Text. Platon beschäftigt sich aber mit Sprache, dezidiert auch noch in anderen Dialogen, beispielsweise im Theaetetos, in den Sophistes, beziehungsweise auch im siebten Brief. Also hier ist ungefähr dieses Spektrum, wo man bei Platon sprachphilosophische Bemerkungen findet. Sprache ist aber nicht erst seit Platon Thema des philosophischen Nachdenkens, der philosophischen Besinnung, sondern bereits bei den Vorsokratikern, also denken Sie vor allem an die Logos-Explikationen von Heraklit oder auch bei Parmenides, Demokrit etc. und natürlich bei den Sophisten und in der Rhetorik zur Zeit. Diese Einflüsse spielen für den platonischen Dialog Kratylos eine wesentliche Rolle. Also hier versucht Platon quasi auf Vorsokratiker zu antworten, auf die Sophisten zu antworten, auf die Rhetorik zu antworten. Nun dezidiert zu diesem Dialog Kratylos, der mit dem Untertitel von der Wichtigkeit der Namenüberschreibung ist. Worum geht es in diesem Dialog Kratylos oder wie könnte man den umreißen? Also erstens möchte ich Ihnen ans Herz legen, wirklich diese Seiten zu lesen, die Luidas sind, die sind unheimlich spannend. Ich möchte Sie aber auch dazu anhalten, den ganzen Dialog zu lesen, weil ich ihn für sehr, sehr ergiebig finde und für hochbrisant und hochspannend, vor allem, wenn man hier merkt, dass in der antiken Sprache in einem anderen Verständnis entwickelt worden ist, wie wir das heute zunächst mal sehen würden. Dieser Dialog gilt als sehr vielschichtig und schwierig, vor allem deswegen, weil im Mittelteil, den wir aussparen werden, ein sehr diffiziler Teil drinnen ist, der sich vornehmlich mit Etymologien beschäftigt. Ich werde danach noch kurz die Thematik anreißen. Das ist ein Part, den man quasi nur dann verstehen kann, wenn man sehr gut Griechisch kann. Dann ist es sehr spannend, ansonsten ist es ein bisschen fad zu lesen, weil man nicht weiß, was eigentlich Platon meint. Deswegen ist er für uns, die wir ja nicht mehr so perfekt Griechisch können, wie Platon und Aristoteles, ein bisschen schwieriger zu lesen. Der Dialog kann auch in einem gewissen Sinne als aporetischer Dialog verstanden werden, und zwar deswegen, weil nicht eine dezidierte Position von Platon oder von Sokrates vertreten wird. Also der Dialog selbst hat am Ende keine positive Aussage, sondern wird aufzeigen, inwiefern gewisse Wege, Sprache zu betrachten, nicht möglich sind. Also deswegen ein Aporos, also kein Durchstich, kein Überstieg ist möglich. Die Datierung, das sei auch noch erwähnt, ist umstritten. Gemeinhin zählt dieser Dialog Kratylos zu den mittleren Dialogen von Platon. Das ist deswegen wichtig, weil Sophistes und Theaetetos, auf die ich mich nachher beziehen werde, spätere Positionen von Platon sind. Die Grundfrage in diesem Dialog, also worum es Platon geht, beziehungsweise auf welche Frage er eine Antwort stellen möchte, ist die, inwiefern die Richtigkeit der Wörter als Bedingung für die Erkenntnis von Dingen gehalten kann. Also inwiefern, ich werde jetzt öfters versuchen, diese Grundfrage zu variieren, inwiefern die Wörter oder der korrekte Gebrauch, die korrekte Handhabe der Wörter uns zu den Dingen führt. Vielleicht noch eine Bemerkung, ich habe das auf Griechisch auch hingeschrieben, Ordotes, das ist die Richtigkeit, die Korrektheit, ton, onomaton. Die Onoma, das sind die Nennwörter, die Namen, die Worte. Also hier ist aufzupassen, dass allem die Einzelteile gemeint sind. Ich werde danach noch darauf hinweisen, mit Onoma ist quasi der Name, dass die Benennung gemeint. Wenn ich hier jetzt von Wörtern spreche, ist immer dieses Moment des Namens, des Nomen etc., des Nennwortes gemeint. Nur, dass das im Hinterkopf gehalten wird. Was also in dieser Fragestellung erörtert werden soll, ist die epistemologische, also die erkenntniskritische, theoretische Tragkraft der Sprache. Also inwiefern Sprache uns ein adäquates Bild oder einen adäquaten Zugang zur Wirklichkeit liefert. Also inwiefern der Bezug zwischen Onoma als Wort und Name überhaupt eine Verbindung zur Sache, zur Welt, zur Wirklichkeit herstellt und worin vor allem dieses Verhältnis oder die Richtigkeit des Verhältnisses gründet. Also das ist für Platon die entscheidende Frage. Oder es noch einmal ein bisschen ontologischer gewendet, um hier stärker den erkenntnistheoretischen Aspekt rauszustreichen, entsprechen die Namen, die Wörter etc. dem Sein der Dinge, dem Sein der Welt oder nicht? Also kann Sprache Welt adäquat repräsentieren oder nicht? Und diese Fragestellung wird vornehmlich in einer Dichotomie diskutiert. Also zwei Lösungsvorschläge haben die beiden Gesprächspartner von Sokrates, Katilus und Hermogenes beraten, nämlich die sogenannte Physeithese, die behauptet, dass es eine naturgegebene, eine naturnotwendige, eine von Natur aus bestimmte Verbindung zwischen Wort und Sache gibt. Oder die sogenannte Desse-These, die Hermogenes vertritt, dass nämlich diese Verbindung zwischen Wort und Sache auf Willkür beruht, auf Gewohnheit, auf einen Kontrakt, auf eine Konvention. Also das sind die beiden Extrempositionen, die quasi Platon aufgreift. Das sind Extrempositionen, die in dieser tradierten antiken Philosophie schon diskutiert worden sind. Das kann man sich jetzt ganz kurz merken. Diese Physeithese wird vor allem von Heraklit vertreten und auch Pythagoras, oder zumindest wird denen zugeschrieben. Wir haben kaum Texte, wo das irgendwie explizit vorhanden ist. Diese Desse-These vertreten neben den Sophisten vor allem Parmenides und Demokrit. Also nur, damit das im Hintergrund gehalten wird, Platon greift also diese aktuelle oder damals aktuelle Diskussion auf und wird nun seinen Beitrag dazu liefern. Ich hätte fast gesagt, einen Senf dazu abgeben, aber so in die Richtung. Um diese beiden Thesen anhand vom Text noch einmal zu stützen, die natürliche Richtigkeit der Wörter wird von Kratylos behauptet und Hermogenes führt Sokrates ein, zieht ihn als Schiedsrichter bei, in diesem Streit zwischen Kratylos und Hermogenes zu schlichten. Und Hermogenes versucht nun, die Position von Kratylos darzustellen. Das sagt er, Kratylos oder Sokrates behauptet, jegliches Ding habe seine von Natur ihm zukommende richtige Benennung und das sei ein Name, wie einige, die das sich ausgemacht haben, etwas zu nennen, indem sie es mit einem Teil ihrer besonderen Sprache anboten. Also nicht, das habe ich irgendwo, nicht da sei ein Name, wie einige, die das sich ausgemacht haben, etwas zu nennen, indem sie es mit einem Teil ihrer besonderen Sprache anrufen. Sondern, und jetzt kommt diese These von Kratylos, es gebe eine natürliche Richtigkeit der Wörter für Hellenen und Barbaren insgesamt. Die nämlich. Also wir merken schon, Hermogenes spitzt nun diese These von Kratylos zu. Eine naturgegebene und naturnotwendige Richtigkeit der Wörter, die für alle Menschen gleich ist. Also für die Griechen und für die Nicht-Griechen. Für alle ist es die nämliche die gleiche. Es ist vielleicht auch wichtig, dass beide Positionen nun von Platon ziemlich stark karikiert werden, zugespitzt werden. Also es werden Extrempositionen hier skizziert. Also man merkt, dass allein schon in der Formulierung diese Position relativ schnell zu destruieren sein wird. Ich möchte noch eine Bemerkung zur Übersetzung machen. Sie haben in Morida die Übersetzung von einem gewissen Rufener. Diese Übersetzung ist die klassische von Schleiermacher. Ich habe deswegen die von Schleiermacher hier draufgetan, damit Sie irgendwie auch sehen, wie unterschiedlich teilweise diese Dialoge übersetzt werden. Und wenn man nicht Griechisch kann, zahlt es sich oft aus, mehr Übersetzungen zur Hand zu nehmen, um mit ein bisschen Sprachgefühl dorthin zu kommen, wo wahrscheinlich irgendwo die Griechen liegen. Also man braucht ja nicht immer blindlings einem Übersetzer trauen, sondern ziehen Sie generell, wenn Sie die Griechen lesen, mehrere Übersetzungen zu Rate, um irgendwie auch Nuancen herauszukitzeln. Nun, die Desaithese von Hermogenes. Es ist da schon prima vista ersichtlich, also auf den ersten Blick, dass diese Position komplexer ist. Also wir haben nicht nur Naturnotwendigkeit, also quasi eine eindimensionale Position, sondern wir haben es gleich mit vier Kennzeichen zu tun. Also mit Syntheke, das kann man mit Vertrag übersetzen, mit Homologia, Schleiermacher übersetzen Übereinkunft, auch Übereinstimmung, Abbildung, wäre beispielsweise ein Übersetzungsvorschlag. Dann mit Nomos, im Sinne von Gesetz, Ordnung und Anordnung und Ethos, das heißt so viel wie Gewohnheit, aber auch Sitte und Brauch. Also hier diese Position von Hermogenes ist durchaus defiziler und das heißt, dass Platon hier schon mehrere Positionen mit im Hintergrund hat, die wir hier in dieser Desaithese zusammenschreiben. Hermogenes berichtet Sokrates folgendes: Ich meinesteils, Sokrates, habe schon oft mit diesem und vielen anderen darüber gesprochen und kann mich nicht überzeugen, dass es eine andere Richtigkeit der Worte gibt, als die sich auf Vertrag, das wäre Syntheke, Übereinkunft, Homologie, Gründe. Denn kein Name keines Dinges gehört ihm von Natur, also Physae, sondern durch Anordnung, das wäre Nomos, und Gewohnheit, Ethos derer, welche die Wörter zur Gewohnheit machen und gebrauchen. Also das ist seine These, die er spezifiziert. Und man könnte hier, Hermogenes macht das zum Teil habe ich das noch einmal mit reingebracht in diese Position plausibilisiert, sagen, dass unmittelbar diese Desaithese stärker einleuchtet. Erstens kann die Desaithese die Verschiedenheiten der Sprachen, also die kulturelle und die geschichtliche Pluralität der Sprache, besser erklären, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Dialekte. Sie vermag es aber auch, Homonymien zu erklären, also wenn ich, also als Beispiel im Deutschen, mit Bank kann ich auf der einen Seite die CABA meinen oder auch die Bank, wo man sitzt, weil da haben wir hier zu wenig Bänke, dass man sitzen kann, oder auch Polynomien, Gerald wird mir das aus Deutsch verzeihen, also dass für uns, ich sage jetzt, also für uns Österreicher Stuhl und Sessel das Gleiche ist, da gibt es offensichtlich Differenzen, aber beim Fußballplatz, auf Ball und der Wuchtel ungefähr, also das sind unterschiedliche Begriffe, aber sie haben dieselbe Bedeutung. Und diese geschichtliche Veränderlichkeit der Sprache kann durch diese Desaithese erklärt werden. Also das wären die fachlichen oder sachlichen Argumente prima vista, um diese Desaithese zu plausibilisieren. Sokrates geht nun daran, diese Desaithese zurückzuweisen, sie zu kritisieren, sie zu hinterfragen. Also das ist der erste große Part nach diesem relativ schönen Intro, um was es gehen wird, versucht nun Platon und Sokrates diese Kritik an der Desaithese vorzubringen. Und zwar wird Sokrates Hermogenes manchen Zugeständnissen bewegen. Und zwar spitzt er seine relativ ausgewogene Darstellung der Position sofort zu. Und zwar im Hinblick auf eine radikal konventionalistische These. Was ist damit gemeint? Sokrates fragt Hermogenes, ob das Benennen wirklich willkürlich ist. Also absolut willkürlich beliebig. Hermogenes stimmt dem zu und gesteht Sokrates auch noch zu, dass diese Benennung von jedem Einzelnen und von jeder Einzelnen vollzogen werden kann. Und dass dann jedes Benennen auch richtig ist. Das erste Fazit, das Sokrates dabei ausspricht, ist, dass wenn jedes Benennen von jedem willkürlich vollzogen werden kann, natürlich jedes Benennen richtig ist. Dass es de facto kein falsches Benennen gibt. Und dort wird jetzt Sokrates einhaken und aufzeigen, dass das nicht funktioniert. Also noch einmal die Strategie: Sokrates nötigt Hermogenes quasi hier seine zunächst mal differenziert dargestellte Position auf diese radikal-konventionalistische These einzuengen. Und darauf wird Sokrates sich beziehen, weil diese radikal-konventionalistische These behauptet, dass es keine falschen Namen gibt. Und Sokrates geht nun folgenderweise vor. Er zeigt auf, dass es ein Wahr- und ein Falschreden gibt. Folglich muss es auch einen wahren und einen falschen Logos geben, im Sinne von einem wahren und falschen Satz.
Woher haben wir da von Richtigkeit die Rede? Stimmt, dass die Wahrheit da ist? Ist aber ein bisschen abgewechselt?
Zum Teil. Also, obwohl hier müssen wir immer die Ortotes stärker in den Vordergrund stellen. Ja? Also, hier ist noch nicht oder nicht durchgängig von einer Rede die Rede, also es wäre das griechische Wort für Wahrheit, aber es kommt auch durch. Also, hier bei Wahrheit schreibt er also von Aletes Lege. Aber ich glaube, das kann man hier an dem Punkt noch gleichsetzen. Danke für die gute Frage. Also es gibt wahr und falsch reden, es gibt einen wahren und falschen Logos. Logos ist hier gemeint als ganzer Satz, als ganze Rede. Also es kann eine ganze Rede falsch und eine ganze Rede falsch sein. Und nun zeigt Sokrates auch, dass selbst beim wahren Logos auch seine Teile wahr sein müssen. Also der wahre Logos setzt sich aus wahren Teilen zusammen. Der kleinste Teil einer Rede, der kleinste Teil des Logos, ist nach Sokrates das Nennwort, der Name, Onoma. Und auch der kleinste Teil, also diese atomistische Reduktion der Sprache auf den kleinsten Teil, muss im wahren Logos auch wahr sein. Also, wenn wir von einem wahren Logos sprechen, müssen auch die kleinsten Teile wahr sein. Das heißt, wir brauchen auch wahre Onoma. Wenn es falsche Logoi gibt, so die weiteren Ausführungen von Sokrates, muss es aber auch falsche Onoma geben, also falsche Wörter. Also ergo reicht diese Hesse-These nicht aus, die Falschheit der Wörter zu erklären, beziehungsweise diese These leugnet ja die Falschheit, die prinzipielle Möglichkeit einer Falschheit der Wörter.
Was würde Platon jetzt entgegnen, wenn man diesen Schluss nicht zugibt und sagt, es könnte ja an der falschen Kombination der Wörter liegen?
Sehr gute Zwischenfrage, auf die wird er nämlich in diesen späteren Dialogen Sophistes und Theaetetos ein. Hier wird er nicht behandelt. Also diese Zusammensetzung, die Komposition der Onoma wird nicht näher betrachtet. Also es geht hier nicht um die Wahr- und Richtigkeit oder Falschheit des Logos als zusammengesetzten Satz, sondern lediglich um die Richtigkeit der Namen. Also Oktotes, Ton, Onomaton. Nur um diese Namen, also um diesen Atomismus, der hier versucht wird, zu verstehen. Sokrates versucht nun weiter, seine Sprachvorstellung auszudifferenzieren und versucht auf ein paar wichtige Bemerkungen aufmerksam zu machen, um dieses Moment der Unangemessenheit, der Falschheit der Wörter, der Worte, der Namen in den Blick zu bekommen. Und zwar versucht er über eine Analogie von Erkennen und Handeln darauf hinzuweisen, dass weder alles Erkennen noch alles Handeln korrekt sein kann, beziehungsweise dass dort freie Willkür herrschen kann. Sondern es geht auch um Behandlungen, beispielsweise, also wie man ein Musikinstrument spielt, etc., um eine angemessene Handlung, um ein angemessenes und sachangemessenes Umgehen mit diesen Dingen. Beziehungsweise es ist dort auch möglich, von einer korrekten und auch einer inkorrekten Verwendung zu sprechen. Also genauso wie einer falsch Flöte spielen kann oder falsch die Leier betätigen kann, ist es auch möglich, falsch zu sprechen. Jeder, der mal da vorne steht, wird merken, dass es relativ leicht ist, sich so in akromatikalischen Strukturen zu verlieren. Also es gibt so etwas wie ein falsches oder inkorrektes Reden. In dieser Analogie mit den handwerklichen Tätigkeiten versucht Sokrates aber noch ein weiteres Moment herauszustreichen, nämlich das, dass das Wort, der Name, so etwas wie ein Werkzeug ist. Ein Instrument, griechisch Organon. Und zwar ein Organon, das dazu dient, dass wir uns einander über Dinge belehren. Also die Sprache ist ein Instrument oder ein Vehikel, das didaktische Momente aufweist, das hiermit Erkenntnis, theoretisches oder Erkenntnis stiftendes Potenzial hat, dass es uns über Dinge, über die Sachverhalte belehren kann und auch uns lernt, über Worte Sachverhalte zu unterscheiden. Also dieses diakritische Moment und dieses belehrende Moment der Sprache wird hier in den Mittelpunkt gerückt und gleichzeitig wird die Sprache eben als Organon behandelt. Dieser instrumentelle Gebrauch der Sprache, Sprache lediglich ein Mittel zum Zweck ist, nämlich ein Mittel zum Erkenntniszweck, wird später in der Tradition problematisiert werden und Aristoteles wird in seiner Schrift bei Hermeneas genau auf diese Reduktion der Sprache auf seinen instrumentellen, ihren instrumentellen Charakter versuchen einzugehen. Also das Wort wird hier, um ein Fazit zu bringen, auf seinen instrumentellen Zeichencharakter mal eingehen. Platon bringt aber noch eine zweite Grundbestimmung des Wortes, die in diese Analogie mit dem Handeln, mit dem Handwerkszeug aufsteht. Nämlich, dass nicht jeder Wortwerkzeug korrekt verwenden kann, also nicht jeder spricht richtig, aber auch kann nicht jeder Wörter nach Belieben herstellen. Also diese These von Hermogenes, dass jeder quasi seine eigene Benennung definieren kann, das wird hier zurückgewiesen. Und zwar auch als ausgewiesene Wortbildner nach Platon, einem sogenannten Onomaturgen, der über diese seltene Fertigkeit verfügt, überhaupt Wörter erfinden zu können. Also genauso wie es selten ist, dass jemand ein guter Goldschmied ist, oder besonders gut Schiffe im Sinne, also Schiffe bauen kann, genauso ist es selten, dass jemand eben Wörter finden kann. Über diesen Status des Onomatopen, über das Wortbildners, lässt sich Platon noch nicht näher aus, sondern sagt nur, dass es eine sehr, sehr seltene Fertigkeit ist. Wesentlich ist aber für diesen Wortbildner, dass er vom Wissen, vom Wesen der Dinge ausgeht. Also er muss quasi vom Ethos, vom Wesen der Dinge geleitet sein, um angemessen Worte erfinden zu können. Also die Natur der Dinge bestimmt das Wesen der Namen und nicht umgekehrt. Also nicht zuerst ist ein Name und dann wird ein Wesen zugeordnet, sondern vom Wesen der Dinge her wird die Sprache als Repräsentationsmittel quasi als Vehikel, als Medium, als Mittel erfunden. Man kann sich das so vorstellen, dass das Ethos, das mich leitet, wenn ich ein Wort erfinde, wenn ich ein Onomaturg wäre, ähnlich betrachtet werden muss wie von einem Werkzeugbauer, der einen Plan im Kopf, wie ein Werkzeug ausschauen muss oder wie ein Schiff ausschauen soll, oder wie ein Auto ausschauen soll, nach diesem Ethos wird quasi dieses Bau verfärbt. Erprobt wird nun nach Platon die Zweckmäßigkeit dieser Wörter, die Zweckmäßigkeit dieser Erfindungen von den sogenannten Dialektikern. Und zwar deswegen, weil sie es verstehen, mit den Wörtern im Sinne von Fragen und Antworten am besten umzugehen. Also der Dialektiker, der quasi mit diesen Wörtern hantiert, mit denen umgeht, kann man sagen, ob das Wort angemessen erfunden worden ist oder nicht. Das kann man sich auch über diese Handwerksanalogie vorstellen. Nicht der Schiffsbauer sagt, dass das Schiff gut ist, sondern der Steuermann. Nicht der Musik- oder Instrumentenbauer sagt, dass die Lira oder die Leier gut zu spielen ist, sondern der Gitarrespieler sagt, dass ob das irgendwie gut in der Hand liegt, etc. Ähnlich trägt auch Platon diese beiden Bereiche auf, zwischen den Onomaturen und den Dialektikern. Was hier Platon macht, also um diese, sage ich, sehr spekulative und ein wenig befriedigende Art und Weise der Wortschöpfung in den Mittelpunkt zu rücken, ist Folgendes, dass quasi er versucht, eine Antwort darauf zu finden, dass es zwar nicht um eine naturgegebene Konvention, also um eine Naturnotwendigkeit gehen kann, sondern dass Worte auch gebildet werden kann, aber nicht beliebig von jedem Einzelnen, sondern dass das quasi seltene Fertigkeiten sind. Und dass sich diese Fertigkeit im Vollzug bewähren muss. Also hier kommt eine pragmatische Notwendigkeit rein, dass die Sprache immer sich in den konkreten Situationen erst auszeichnen muss, ob sie tragfähig ist oder nicht. Und gleichzeitig kommt mit diesem instrumentellen Charakter natürlich eine gewisse Nachgeordnetheit der Sprache gegenüber dem Ethos, dem Wesen der Natur der Dinge zum Tragen. Also das sind Aspekte, die hier berücksichtigt werden sollen. Im Hinblick auf diese These versucht Platon, folgendes Statement abzugeben. Er weist sie zurück mit folgender Argumentation. Also mag es doch wohl nicht so geringes sein, wie du glaubst, Timogenes, Worte zu bilden und Benennungen festzusetzen. Auch nicht schlechter Leute Sache oder des ersten Besten, sondern Platelos hat recht, hier steht der Physiotheser etwas zu, wenn er sagt, die Benennungen kämen den Dingen von Natur zu und nicht jeder seinen Meister im Wort bilden, sondern nur der, welcher auf die einem jeden von Natur eigene Bedingungen achten, ihre Art und Eigenschaften in die Buchstaben und Silben hineinzulegen, verstehen. Also diese Schleiermacher-Übersetzung ist immer so wahnsinnig gedrechselt, also man wird ja schon schwindelig beim Vorlesen, aber was da rauskommen soll, ist einfach, dass die These von Hermogenes ein Stück weit zurückgewiesen wird, aber nicht so, dass sie sich ganz auf die Seite von Katilos schlägt, sondern er sagt, dass das eine seltene Fertigkeit ist, nicht schlechter Leute und der Erstbesten, sondern weniger verstehen darauf. Und dass eben hier die Benennung nur dadurch vollzogen wird, dass man auf die Natur der Dinge achtet. Jetzt scheint es so, an diesem Punkt des Dialogs zu sein, als ob Sokrates sich immer stärker zur These von Platelos bewegt. Er versucht das jetzt auch aufzugreifen, diesen mittleren Teil, der sich mit den Etymologien beschäftigt. Und dieser mittlere Teil ist, wie gesagt, sehr schwer zu lesen und auch komplex zu interpretieren. Er kommt aber dabei zu einer relativ vernichtenden Auffassung, was diese Physiothese anbelangt. Hermogenes fordert nämlich Sokrates auf, nun durchzuexerzieren, wie das mit diesen Silben denn wirklich zusammenhängt, diese Wortteile, die von Natur ausgegeben sind. Sokrates greift diese Aufforderung auf und versucht über diesen spekulativen Etymologie-Teil, also bespricht er an die 100 verschiedenen Wörter, also genau sind es 112, wer das durchzählen will. Das wird ganz rasend und sehr ironisch gebrochen etc. geschildert. Also es sind hochspannende Erwägungen, die hier gebracht werden, weil sie quasi auch so in eine Manie hineinführen. Also Sokrates sagt dann auch, er redet sich in einen Strudel hinein und das Ganze passt nicht mehr wirklich zusammen, um die Natürlichkeit der Namen zu rekonstruieren. Beispielsweise werden Götter und Helden Namen, also die Heroen, auf ihre eigentliche Bedeutung zurückgeführt. Also was Zeus etymologisch bedeutet, also der, der alles bewegt beispielsweise. Oder auch was Luft heißt, verschiedenste astronomische Bezeichnungen und abstrakte Begriffe etc. All das wird da durchgespielt und eine ganze Weile lang funktioniert das gut. Also Sokrates fällt immer irgendetwas ein und wenn das Griechische nicht ausreicht, dann greift er eben auf persische Etymologien zurück oder auf sonstige Fremdsprachige. Also es wird richtig absurd und skurril, so dass wir aus heutiger Sicht wissenschaftlich das Ganze nicht als haltbar weisen können, aber es hat eben einen Aspekt des Moments, diese Natürlichkeit der Namen rauszudestillieren.
Betrifft es jetzt diese Entstehung der Namen und das Geben des, also die Abgabe des Wortbildes auf die Geschichte der Sprache? Ich kann mir das so vorstellen, dass irgendwann irgendwer begonnen hat, Wörter zu bilden, nach seiner Vorstellung.
Also nach dieser Auffassung schon, ja, da gibt es diesen Wortbildner, ich habe davor gesagt, der Status dieses Onomatoren bleibt unklar. Ob der Anfang war oder ob es immer wieder einen Onomaturen gibt, der das macht. Also diese geschichtliche Dimension wird nicht explizit angesprochen. Also die bleibt so im Wachen. Bei diesen Etymologien hat man aber den Eindruck, als ob Platon quasi auf die eigentliche Bedeutung immer zurückkommt. Auf die Natürlichkeit. Er führt dann auch beispielsweise verschiedenste Ländernamen, die von einem Volk so und von anderem so bezeichnet werden, auf den gemeinsamen sachlichen Ursprung zurück, um diese Bedeutung rauszudestillieren. Nur bei diesen wilden und spekulativen Etymologien, hätte ich fast gesagt, also bei diesen Jonglieren mit den diversen Etymologien, während Sokrates sich dessen bewusst, dass damit keine sichere Erkenntnis vom Wesen der Dinge zu erreichen ist. Also diese angestrebte Natürlichkeit der Namen, also die Richtigkeit der Namen in dieser Physiognose, erweist sich immer mehr als unhaltbar. Er versucht dann eine Reihe von Krücken einzuführen, aber das klappt nicht. Und nachdem er sieht, das klappt nicht mit diesen Etymologien, wendet er sich endlich am Ende des Dialogs Kratylos zu und versucht ihn noch einmal mit reinzunehmen in das Gespräch und diese Physiognose von Kratylos expliziert zu bekommen. Dies wird, das habe ich schon vorher gesagt, folgenderweise gekennzeichnet. Alle Namen sind von Natur aus richtig, also naturgegeben und naturnotwendig. Auch hier gibt es witzigerweise keine falschen Namen, weil wenn ein Name falsch ist, sagt Kratylos, dann ist er ein bloßes Geräusch. Entweder wir haben quasi den Zugang zu, also wenn ein Name den Status eines Namen innehat, ist er von Natur aus richtig und ansonsten ist er nicht falsch, sondern überhaupt kein Name. Also auch hier wird wieder die Existenz von falschen Namen oder von falschen Wörtern geleugnet. Also die Position von Hermogenes und von Kratylos unterscheiden sich hier nicht. Und wir sehen schon, Sokrates versucht immer mehr darauf hinzuweisen, dass es doch so etwas wie die Falschheit von Namen und die weitere Folge der Falschheit von Sätzen. Die Kritik an dieser Physiognose versucht Sokrates nun so vorzuexerzieren, dass er aufweist, dass doch nicht alle Namen in einer gleichen Art und Weise richtig sind. Wenn nämlich das Wort das Ding bloß nachahmt und nicht das Wort ist, dann kann diese Nachahmung mehr oder weniger angemessen sein. Hier wird die Analogie über das Bild gemacht. Also man kann ein adäquates Bild von jemandem bieten, das kann auf der einen Seite treffend oder weniger treffend sein, das Bild oder das Abbild selbst nie das, wovon es Bild ist. Für Platon. Also hier kommt eine Differenz zwischen Eidos und Eidola, zwischen Urbild oder der eigentlichen Sache und der bloßen Nachahmung, dem bloßen Abbild herein. Und Sokrates geht dann weiter, also durch diese Nachahmungsgeschichte weist er auch, dass diese natürliche Richtigkeit der Namen nicht haltbar ist, im Sinne, dass es keine Falschheit gibt, dass sowohl die Theseidese als auch die Physeidese als Extrempositionen zurückzuweisen sind. Er selbst sagt aber nicht, wie Sprache im Sinne einer korrekten Verbindung zwischen Onoma und Pragma, zwischen Wort und Ding hergestellt werden muss. Er kennt zwar die Wörter, die Namen als Erkenntnis leitendes Vehikel an, also im Sinne von diesem didaktischen Moment und diesem diakritischen Moment, dass eben Wörter uns zum Wesen der Dinge hinführen kann und uns lehren kann, das zu unterscheiden. Aber Sprache kann quasi nie die Einsicht in das Eidos, in das Wesen der Dinge ersetzen. Und er kommt dann zum Schluss, dass die Wahrheit des Seins sich quasi auch ohne Wörter zeigen lässt. Im folgenden Zitat kann man das gut ablesen. Da schreibt oder stellt Sokrates fest, sondern offenbar muss etwas anderes aufgesucht werden als Worte, was uns ohne Worte offenbaren kann, welche von diesen beiden Erklärungsversuchen, also die Physis und Esthese, die richtigsten sind, indem es uns nämlich das Wesen der Dinge zeigt. Also Sprache führt uns nicht zum Wesen der Dinge, sondern es ist bloße Nachahmung, bloße Abbildung. Es ist also doch möglich, wie es scheint, Kratylos, die Dinge kennenzulernen ohne Hilfe der Worte, das nicht durch die Worte, sondern weil wieder durch sie selbst man sie erforschen und kennenlernen muss, als durch die Worte. Also wir haben hier mit einer paradoxen Situation zu tun. Der erste programmatische Text der Sprachphilosophie in unserer abendländischen Tradition verabschiedet sich nicht. Also beißt sie quasi als inadäquat zurück, sagt, die Sprache hat ihre Tücken, die kann uns nicht zu dem Wesen der Dinge führen. Also die Funktion der Sprache, um das hier irgendwie auf den Punkt zu bringen, bleibt für den Erkenntnisgewinn in einer vagen Unbestimmtheit. Beziehungsweise muss eigentlich, wenn man dieses letzte Zitat ganz stark machen möchte, negativ betrachtet werden. Als Parallelstelle kann man auch Passagen aus dem 7. Brief herbeiziehen, wo Sokrates sich sehr distanziert gegenüber der Sprache. Also, Sprache bildet bloß Dinge ab und ist im besten Fall Mittel zum Zweck, nämlich das Vehikel zu den Dingen zu führen. Niemals aber das Wesens-Ethos der Dinge selbst. Und laut Gadamer, sein deutscher Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, beginnt mit diesem platonischen Dialog Kratylos die Sprachvergessenheit der abendländischen Philosophie. Also ein ganz vernichtendes Diktum von Hans-Georg Gadamer. Damit kann man irgendwie diese platonische Betrachtung als eine große sprachskeptische Betrachtung irgendwie ins Feld führen. Ich möchte dazu sagen, dass man hier auch eine andere Lektüre anbringen könnte, Platon weit positiver zu lesen. Ich habe Ihnen hier quasi die schulmetaphysische Interpretation gesagt. Also die 0815-Interpretation, wie sie wirkungsgeschichtlich vollzogen worden ist, nämlich man könnte über diesen Etymologieteil aufzeigen, dass selbst, oder nicht nur über den Etymologieteil, sondern über den ganzen Dialog aufzeigen, dass selbst diese negative Einsicht in das Wesen der Sprache im Sinne ihrer Erkenntnisfähigkeit letztendlich nur sprachlich vermittelt ist. Also in diese sprachliche Vermittlung kommen wir nicht umhin. Auch wenn wir eben über das Wesen der Dinge sprechen, sprechen wir immer über das Wesen der Dinge. Jedes Denken ist in sich schon sprachlich verfasst. Denken, so schreibt Platon an einer anderen Stelle, wäre immer der stille Dialog oder der stumme Dialog der Seele mit sich selbst. Das heißt, wir kommen niemals ohne Sprache aus, diese Probleme zu thematisieren. Jede Thematisierung nimmt schon Sprache mit in Anspruch. Und dieser Warte aus könnte man eben meine Ergebnisse, die ich Ihnen hier so präsentiert habe, noch einmal kritisch gegenlesen, beziehungsweise eine Relektüre anstreben, um nicht zu so einem vernichtenden Ergebnis, wie ich es hier versucht habe, darzulegen zu kommen. Nur das, ich klammer dazu, wer sich nämlich als Platone gelegt, der von Schlips getreten fühlt, diesen Text auch anders lesen. Gut, ich komme zum dritten Punkt, der wird ganz kurz sein, das wird ein Übergang sein von diesen Spätdialogen, Theaetetos und Sophistes zu Aristoteles. Und zwar geht es hier vor allem um die Wahrheit und Falschheit, also nicht mehr um die Richtigkeit, dieses Wort lässt hier Platon fallen, und auch nicht um die Wahrheit und Falschheit des Nennwortes, des Namens, sondern um die des Satzes, des Logos. Also das, was vorher angemerkt worden ist, dass es hier nun um die Komposition geht, wird Platon selbst noch einmal thematisieren. Und zwar stellt eben die Frage nach einer möglichen Wahrheit und Falschheit jetzt bei diesen Dialogen im weitesten Sinn im Mittelpunkt, und zwar Wahrheit und Falschheit des Logos im Sinne des zusammengesetzten Satzes. Dabei versucht Platon noch einmal ausgehend von Grundbausteinen des Logos auszugehen, nämlich er differenziert zwischen Onoma. Das wird hier schon mit einem Nennwort übersetzt werden können, oder mit dem Nomen, mit dem Hauptnamen oder Hauptwort, und der Hauptwörter in der Schulgrammatik oder Volksschulgrammatik und sogenannten Sagewörtern, also den Verben, den Rema. Also hier wird auch diese grammatikalische Unterteilung zwischen Substantiv oder Nomen und Verb das erste Mal überhaupt eingeführt. Und zwar sagt Platon, dass der Logos im Sinne des Satzes die Verknüpfung zwischen Onoma und Rema, zwischen Nennwort und Sagewort. Und zwar wird dabei nicht nur etwas benannt, sondern das Benannte wird bestimmt. Und erst das bestimmte Benannte oder die Zusammensetzung von Onoma und Rema gibt etwas zu verstehen. Denn beispielsweise, wenn ich das aufteile, wenn ich sage nur Tafel, dann heißt das nichts. Oder wenn ich sage grün, dann heißt das auch nichts. Aber wenn ich sage, die Tafel ist grün, wenn ich diese Zusammensetzung mache, zwischen dem Grünsein und der Tafel, dann habe ich hier eine Bestimmung der Benennung, nicht bloß eine Benennung. Daher ist für Platon jeder Logos immer schon Logos Dinos. Und zwar Logos von etwas. Und dieser Logos Dinos, der Logos von etwas ist, also etwas Bestimmtes benennt, steht in der Möglichkeit, wahr oder falsch zu sein. Wahr wäre eine korrekte Zuordnung, eine korrekte Zusammenstellung von Onoma und Rema. Und Dialog Sophistes ist es das Beispiel, Theaetetos sitzt. Also ich habe Theaetetos, den Gesprächspartner, der Sitz dieses Satzes genau dann war, wenn eben das mit der korrekt zugeordnet ist, mit dem jeweiligen Sachverhalt. Inkorrekt ist es dann, wenn Onoma und Rema nicht zusammenpassen. Beispielsweise, auch das bringt der platonische Dialog Sophistes in dem Satz Theaetetos liegt. Also hier ist eine inkorrekte Zuordnung, eine Falschheit, eine Pseudes, ein Pseudes-Level am Werk. Wenn man das so haben will, ist Platon hiermit der Erste, der überhaupt die Möglichkeit des Falschseins in der griechischen Philosophie einführt. Und zwar ist Falschsein nicht eine bloße Nicht-Existenz, also eine Negation des Seins im Sinne von einem Nichtsein, sondern im Sinne von einer fehlerhaften Zuschreibung oder, man könnte es irgendwie im Deutschen unterschreiben, nicht so sein. Also, ich kann nicht sagen, Theaetetos fliegt, weil das eine inkorrekte Zuordnung ist. Das ist aber nicht eine pure Negation, also im Sinne, dass weder Fliegen noch Theaetetos wäre, sondern dass es nicht so ist, wie der Satz sagt. Also deswegen könnte man hier von einem Nicht-So-Sein und nicht von einem Nicht-Sein sprechen. Um zu Aristoteles überzuleiten. Was hier auffällig wird, ist, dass bereits die Sprache unter einem ganz bestimmten logischen Gesichtspunkt in den Mittelpunkt geht. Nämlich im Sinne der Urteilswahrheit, im Sinne des Logos Apophantikos. Ich komme gleich dazu, worin es stärker um die Möglichkeit geht, wahr und falsch sein, aussagen zu können. Gut, gibt es bis dahin Fragen? Passt das mit dem Vortrag? Ist das zu schnell?
Ja, es ist schon sehr schnell.
Ja? Dann einfach mich unterbrechen, wenn etwas nicht klar ist. Also wir müssen hier ein bisschen mehr ins Gespräch kommen. Ich bin natürlich immer bombig vorbereitet, weil ich das ganze Wochenende Zeit habe, um diese Folien zu treiben. Und ich bitte einfach, Sie mich ein bisschen zu unterbrechen, damit ich nicht ins Philosophische rotieren muss. Gibt es dazu Fragen? Sind die Positionen noch nicht ganz klar geworden? Also ich würde Sie einfach bitten, dass Sie sich trauen, rückfragen.
Ja? Hat sich der Platon auch damit beschäftigt, wie sich etwas richtig auf einen Sachverhalt beziehen kann? Oder also, wie man sagen, also Frieden ist das, was der da macht? Oder ja, das irgendwie, ich meine, das kann man alles Frieden nennen wieder. Also das ist doch.
Also im Sinne von einer ausgefeilteren, von einem ausgefeilten logischen Apparat noch nicht, aber natürlich muss quasi diese Urteilswahrheit mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder sie stimmt nicht überein. Also wird quasi dieser Begriff der Homologie schon ins Feld geführt. Also das, was wir später durch das Plastik, durch die Adäquation, also die Adäquatio des Intellekts oder auch der Aussage mit dem jeweiligen Sachverhalt oder Gegenstand. Wie diese Angleichung quasi zustande kommt, das wird hier nicht näher explizit. Sondern man könnte irgendwie als taskische Verkürzung sagen, der Satz der Aetetos ist genau dann wahr, wenn der Aetetos wirklich ist. Also wenn quasi der Satz den außersprachlichen Satz, Sachverhalt adäquat repräsentiert. Also es geht hier immer um diesen Aspekt Sach- und Satzverhalt. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Wenn nicht, dann möchte ich zu Aristoteles übergehen und das Thema der Sprache, das ist nicht mehr so lang. Ich weiß, es ist in diesem Hörsaal für uns möglich. Wir haben kein Tageslicht, es ist kein Fenster, die Luft ist extrem stickig. Ich würde Sie aber bitten, trotzdem nicht einzuschlafen. Wahrscheinlich wissen wir es eigentlich von Ihnen, diese Decke ist vor ein paar Jahren eingestürzt. Also im Sinne, seien Sie wachsam, also das ist ganz überraschend. Also man muss agil bleiben, das vor ist. Also nicht nur mitdenken und zuhören, sondern auch quasi immer bereit sein zu flüchten. Also, einige haben das ja schon gemacht. Also hier in größter Konzentration eben alle Nebengeräusche versucht mitzunehmen. Aristoteles und die Sprache. Das ist ein ganz spannendes Thema. Aristoteles hat über alles geschrieben. Er hat über Schlafen und Wachen, über Atmen, über alle möglichen Viecher, über die Metaphysik, über die Ethik geschrieben. Nur über etwas hat er nie eine geschlossene Abhandlung verfasst, nämlich über Sprache. Also das ist höchst verwunderlich, dass ein Mensch, der quasi unsere gesamte Tradition kategorial eingeteilt hat. Also es gibt wahrscheinlich kein größeres Genie philosophischer, wissenschaftlicher Provenienz wie Aristoteles, weil der quasi unseren ganzen Denkhorizont kategorial erschlossen hat. Dieser Mensch schreibt keine Abhandlung über Sprache. Und das hat, also man kann sagen, das hat einen Grund, weil quasi Sprache als das Grundmoment des Menschen überall zu finden ist. Also das, was wir das letzte Mal gesagt haben, der Mensch ist so und so, das Lebewesen, das die Sprache hat, das durch die Sprache bestimmt ist. Und diese Bestimmung durch die Sprache des Menschen kommt in einer Reihe von Schriften zur Geltung, es ist die Rhetorik, die Poetik, die ersten zwei, die Analytik, auch in der Politik kommt etwas vor, Peripsychese, also in der Schrift der Anima, und vor allem, also das ist eigentlich der längste Passus über Sprachphilosophie, Peri-Hermeningas, in die Interpretationen, also diese paar Seiten, die Sie im Reader auch haben. Aber Aristoteles hat über Sprache im Toto keine Abhandlung verfasst, sondern sie wird immer nur unter einem ganz bestimmten Blickwinkel betrachtet. Also in der Poetik hinsichtlich ihrer poetischen Funktion, in der Rhetorik hinsichtlich ihrer rhetorischen Funktion und beispielsweise hier in Peri Hermeneias die Interpretation hinsichtlich ihrer Aussagekraft, hinsichtlich des Logos Apophantikos. Also das ist eine bemerkenswerte Sache, die irgendwie zu denken geben muss, auch wenn betont werden muss, dass wir nur ein Bruchteil der Schriften von Aristoteles überliefert bekommen haben. Also bei Platon können wir davon ausgehen, dass wir mehr oder weniger alle Dialoge über die Tradition überliefert bekommen haben. Bei Aristoteles sind nur die sogenannten esoterischen Schriften übermittelt, also die Schriften, die als Vorlesungsaufzeichnungen für den kleinen Schülerkreis irgendwie prädestiniert waren, also irgendwelche PowerPoint-Folien wird er nicht gehabt haben, aber quasi das war nicht das ausgereifteste Zeug, was er geschrieben hat. Das ausgereifteste Zeug sollen angeblich diese esoterischen Schriften gewesen sein, die stärker populärphilosophisch, populärwissenschaftlich für ein breiteres Publikum bestimmt waren, die auch sprachlich wesentlich diffiziler gewesen sein sollen, also stilistisch viel glatter, viel einprägsamer, rhetorisch ausgeschmückter. Diese Schriften, die wir von Aristoteles haben, ob sie Metaphysik ist oder die nikomachische Ethik, sind quasi nur Aufzeichnungen. Deswegen zeigen wir auch oft so extrem viele Unstimmigkeiten auf. Also beispielsweise in der nikomachischen Ethik werden bestimmte Themen mehrmals wiederholt oder in der eudemischen Ethik und in der nikomachischen Ethik haben wir ganze Bücher, die ident sind. Auch die Metaphysik ist ja alles andere als ein klar durchkomponiertes Konzept, sondern sind wahrscheinlich Vorlesungsmitschriften, die Aristoteles für den internen Gebrauch hergestellt und permanent auch überarbeitet hat. Also das müssen wir bedenken, wenn wir uns Aristoteles. Diese zentrale Passage, die ich Ihnen irgendwie zu Gemüte führen möchte, das Peri Hermeneias, ist eigentlich das leitende Sprachverständnis in der abendländischen Tradition geworden. Also, wenn die Mizitant sagen soll, was Sprache ist, dann wird sie ungefähr Aristoteles rekapitulieren. Also, man wird dann immer sehen, wenn etwas so durchgesickert ist, dass alle damit einverstanden sind, dann ist der Philosoph wirklich wirkmächtig geworden. Und das können wir bei Aristoteles sagen. Das ist ein bisschen drechselter wahrscheinlich formuliert, wie das die Mizitant sagen wird. Aber es geht in die Richtung. Aristoteles schreibt Folgendes. Das ist übrigens eine Übersetzung von Rolfes. Sie haben die Übersetzung von Weidemann. Auch hier wieder meine Überlegung, Ihnen eine andere Übersetzung anzubieten und zu zeigen, wie unterschiedlich die Übersetzungen sind und wir genau hier, wenn wir den griechischen Text nicht lesen können, doch auf die genauen Aussagen achten müssen. Aristoteles schreibt, es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen, Symbola, der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen, der Psychepathematon. Und die Schrift, also Klammer, wieder ein Zeichen, Symbola der Laute. Laute ist Phonem. Und wie nicht alle dieselbe Schrift haben, so sind auch die Laute nicht bei allen Menschen dieselben. Was aber durch beide, nämlich Verlautbarungen und Schrift, an erster Stelle angezeigt wird, also wörtlich müsste man im Griechischen sagen, wofür sie Zeichen sind, die einfachen seelischen Vorstellungen, also die Pathemata des Psyches, sind bei allen Menschen dieselben. Und ebenso sind die Dinge, deren Abbilder, Homoiomata, die Vorstellungen sind. Ein bisschen gedrechselt, ich werde versuchen, das Ganze aufzuschließen. Und zwar kann man in einer schulmetaphysischen Interpretation sagen, dass Aristoteles, um Sprache zu erklären, genau genommen spricht er gar nicht mal von Sprache, er spricht von Laute und Verschriftlichung, also von Phoné und Grammar. Um Phoné und Grammar zu erklären, von drei getrennten Bezirken ausgeht. Der erste Bezirk wäre eine an sich seiende Wirklichkeit, wären die Dinge. Diese Dinge sind bei allen Menschen dieselben. Also die Wirklichkeit ist für mich dieselbe wie für Sie oder auch jemand, der eine andere Sprache spricht, für einen Engländer, für einen Franzosen etc. Auch die innerseelischen Vorgänge, also die Pathemata des Psyches, sind bei allen Menschen dieselben. Das heißt, die Bewusstseinsinhalte, die Ideen, die Bedeutungen, könnte man im weitesten Sinn sagen, die Bewusstseinsinhalte, sind auch bei allen Menschen gleich. Wo Aristoteles aber eine Verschiedenheit verortet, ist die jeweilige Möglichkeit der Verlautbarung bzw. der Verschriftlichung. Dort versucht er historisch und kulturell kontingente Zeichensysteme festzulegen. Also das erklärt auch, warum es beispielsweise Persisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch etc. gibt, aber dass quasi dieselben Bedeutungen oder dieselben Bewusstseinsinhalte, dieselbe Wirklichkeit im Hintergrund stehen. Also diese drei Bereiche differenziert man alles. Er geht hier auch weiter, versucht aufzuzeigen, wie wir überhaupt zur Sprache kommen. Und zwar sind diese drei Bereiche, ich kürze das jetzt ein bisschen unaristotelisch ab, nämlich in Selbstbewusstsein und Sprache, durch ein mehrfaches Abbildungsverhältnis. Genauer gesagt, in einer mehrfachen Zeichenrelation miteinander verbunden. Und zwar ist die Schrift Zeichen für die Verlautbarung, die Laute sind Zeichen für die Vorstellungen der Seele und die Vorstellungen der Seele sind quasi Zeichen für die existierenden Dinge. Das ist die wirkmächtige Interpretation. Ich habe Ihnen in Klammern bei der Übersetzung auch hingeschrieben, dass Aristoteles eigentlich nicht immer von Zeichen spricht, sondern zwischen Symbolon und Semeion unterscheidet. Das macht die Tradition oder die wirkmächtige Interpretation eigentlich nicht. Deswegen lasse ich das jetzt der Einfachheit mal stehen und sage, also wir haben es hier mit einer dreigliedrigen Struktur zu tun. Wir können auch sagen, es ist ein semiotisches Dreieck. Schriftzeichen für die Verlautbarung, Verlautbarungszeichen für innerseelische Vorgänge oder Bewusstseinszustände. Die Bewusstseinszustände sind wiederum Zeichen für die außersprachliche Wirklichkeit. Sie wollten?
Ja, auch so eine Seele. Ist das jetzt irgendwie religiös in Grenzen gesehen? Oder wie hat er jetzt gesehen?
Ja. Nein. Also, deswegen habe ich Psyche erwähnt, im griechischen Ausdruck. Psyche kann man im Deutschen wahrscheinlich besser mit Bewusstsein übersetzen oder heideggerianisch mit die Offenheit des Menschen. Weniger jetzt Seele im Sinne einer christlichen Anima, die irgendwie unsterblich ist oder quasi irgendwann mal in ein Himmelreich fahren wird.
Es gibt ja die Ansicht, dass man seelenlos reinkommt.
Nein, Seele wäre quasi, also wenn man vom Griechischen oder vom Aristotelischen ausgeht, Seele ist das Prinzip des Lebendigseins. Bei Aristoteles haben wir auch Pflanzen- und Tiere-Seele. Also es gibt die vegetative, die animalische Seele und die Seele des Menschen. Die Seele des Menschen besitzt quasi diese Weltoffenheit und die Sprachfähigkeit. Das heißt, dass die Seele eigentlich die Vollzugsweise, das Lebendigsein des Menschen ist. Ja?
Meine Frage betrifft den Status dieser Bewusstseinsinhalte.
Ja.
Ist das eher in Richtung Sinnesdaten zu denken oder eher in Richtung der Proposition, also quasi nicht sprachlich, aber begrifflich verfasst zu denken?
Da tue ich mir schwer, weil
das Ganze nun mit einer Terminologie bestückt ist, die Aristoteles nicht kennt. Ich wäre eher geneigt zu sagen, das sind so etwas wie intelligible Inhalte. Also wird stärker in Richtung zweites Moment tippen. Also nicht bloße Sinnesdaten, das wäre noch zu stark auf die Aesthesis reduziert. Also wenn Sie an den Anfang der Metaphysik denken, wo Aristoteles ein fünfstufiges Wissensmodell anführt, also Aesthesis, Neme, Empiria, Technik, Empiria und Nous, dann wäre das, was hier aber thematisiert wird, quasi weit über diese Aesthesis hinaus. Deswegen würde ich eher sagen, das ist ein Moment des Intelligiblen, das noch nicht in einer spezifischen sprachlichen Einfärbung verfasst ist.
Gibt es bei dieser Gleichberechtigkeit einen qualitativen Unterschied? Oder sind die gleichberechtigt untereinander? Auch in der Tiefe vielleicht?
Ja, ich würde sagen, es gibt natürlich einen qualitativen Unterschied, weil wenn nämlich die an sich seine Wirklichkeit bei allen Menschen dieselbe ist und diese intelligiblen Inhalte, aber die verschiedenen Sprachen das in unterschiedlicher Art und Weise zu repräsentieren vermögen, ist die jeweilige Sprache natürlich nie dieser intelligible Inhalt, sondern bloß Repräsentationsmittel.
Und für den Sprecher der Sprache ausreichend.
Ausreichend, aber es besitzt nicht denselben dieselbe Seinsvalenz quasi, wie die intelligible Inhalte. Also ob ich die Idee des Stuhles mit Sedia oder Stuhl ausdrücke, ist eigentlich wurscht. Das heißt, wenn man es so reduzieren möchte, ist eigentlich die Sprache rein auf diese materielle Funktion reduziert, dass sie quasi als Form einen Inhalt repräsentiert.
Und stimmt ihr dann in weiterer Folge die Vorstellung über den nicht existierenden Dingen? Oder sind die existierenden? Also, es ist halt irgendwie, es macht so den Anschein, als ob Schrift auf unterster Ebene steht, dann kommt die Vorstellung dann das existierende Ding.
Nein, dann die intelligiblen Inhalte und dann die existierenden Dinge. Also, man kann sich das vorstellen, die Dinge der Außenwelt affizieren den Menschen. Und evozieren so etwas wie die Vorstellungen, die Eindrücke der Seele, die Pathemata. Pathemata sind Eindrücke, das ist etwas Passives, was man erleidet. Das Psyche ist der Seele, also quasi Eindrücke von außen, die als intelligible Inhalte quasi bewahrt werden. Und diese können dann in verschiedenen Arten verlautbart oder verschriftet. Also insofern, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ist natürlich bei diesen Pathemata auch so etwas wie ein Moment des Eindruckes mit drinnen. Also deswegen, glaube ich, kann man die Frage nicht so eindeutig beantworten, aber es wäre quasi nicht bloß auf Sinnesdaten zu reduzieren. Es wäre mehr wie die bloße Aesthesis. Gut, also das wäre das aristotelische Sprachmodell und ich versuche hier nun ein paar Sachen weiterzuentwickeln. Also im Gegensatz zu Platon fragt Aristoteles nun nicht mehr nach dem Erkenntniswert der Namen, beziehungsweise worin die Richtigkeit der Namen gründet. Also keine, wie auch immer geartete Ursprungsfrage oder epistemologische Frage in dem Sinn, wie wir es von Platon kennen, sondern er fragt vielmehr, wie Sprache funktioniert. Also er versucht, ihre Funktionalität zu thematisieren und wozu sie da ist, also welchen Zweck sie erfüllen soll und erfüllen wird. Das heißt, dass hier eine pragmatisch-funktionelle Dimension der Sprache in den Vordergrund rückt. Und was Aristoteles noch macht, ist, dass eine intersubjektive Dimension stärker in den Vordergrund rückt, nämlich, dass hier es auch um so etwas wie Kommunikationsvermittlung geben wird und der Aufweis, dass diese Art der Kommunikation nicht bei allen Menschen dieselbe ist. Also wir kriegen hier dezidiert den Aspekt von historischen und kulturellen Pluralitäten mit herein, ohne dass Aristoteles aber eine befriedigende Antwort auf diese intersubjektive und plurale Konzeption der Sprache geben wird. Aber das Thema wird hier virulent. Also wenn man sich den Platon noch anschaut, dann schaut es eher so aus, als ob Platon noch stärker in diesem hellenistischen Mikrokosmos gefasst wäre. Platon thematisiert nicht wirklich quasi die Sprache der sogenannten Barbaren. Das wird irgendwie ganz stark mal zurückgewiesen, obwohl Hermogenes das Thema einbringt. Was aber bei Sokrates, bei Aristoteles stärker in den Vordergrund rückt, ist diese Möglichkeit der Pluralität und auch der geschichtlichen Dimension. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen noch zu sprechen kommen, um die Stunde sinnvoll abzuschließen. Und zwar diese geschichtliche Dimension versucht er dadurch auch stark zu machen, indem er aufzeigt, dass die Frage, ob die Sprache von Natur aus oder durch einen Kontrakt bestimmt wird oder begründet wird, falsch ist. Also diese Fragestellung, die den platonischen Dialog Kratylos bestimmt hat, ist eine schiefe und dient eigentlich nicht dazu, das Wesen der Sprache genauer zu bestimmen. Er schreibt Folgendes in dieser Schrift Peri Hermeneias. Die Bestimmung gemäß Übereinkunft, das ist auf Griechisch kata syntheken. Ich werde jetzt auf dieses kata syntheken gleich eingehen. Das ist auch hier unten noch einmal angeführt, dass Sie wissen, was ich gemeint habe. Die Bestimmung gemäß Übereinkunft, also kata syntheken, füge ich deshalb hinzu, weil von den Nennwörtern, also den Onoma, keines von Natur aus ein Nennwort ist. Also diese Physethese wird hier zurückgewiesen. Sondern jedes erst dann, wenn es zu einem Symbol geworden ist. Also wir haben es hier dezidiert mit diesem Aspekt des Symbolons zu tun. Denn auch solche nicht buchstabierbaren Laute, also wie buchstabierbaren, das ist die Übersetzung, also was in Grammar gebracht werden kann, was verschriftlich werden kann, wie beispielsweise die Laute der wilden Tiere, geben ja etwas kund, ohne dass einer von ihnen deshalb schon ein Nennwort wäre. Also diese Differenz müssen Sie behalten. Symbolon, das, was unsere Sprache auszeichnet, ist nicht naturgegeben, ist nicht wie ein natürliches Anzeichen eines Tierschreies, zum Beispiel, wenn ein Hund winselt und Schmerzen hat. Sondern menschliche Sprache zeichnet sich durch etwas anderes nach Aristoteles aus. Und zwar, wenn wir gleich darauf eingehen, aber er schreibt noch weiter, jedes Wortgefüge, gemeint ist der Logos, hat zwar eine Bedeutung, nicht nach Art eines Werkzeugs, Argumon, freilich, also hier kriegt der Platon noch ein zu die Rübe, also das macht Aristoteles immer so en passant, also man muss diese Schlüsselwörter haben, also Kratylos, im Dialog Kratylos wird die Sprache als Werkzeug bestimmen, und Aristoteles sagt, nein, natürlich nicht als Werkzeug, sondern wie schon gesagt, gemäß einer Übereinkunft kata syntheken. Und ich werde jetzt versuchen, ganz kurz zu erläutern, wie dieses kata syntheken verstanden werden kann, beziehungsweise worin sich eben das Symbolon als menschlicher Laut, als menschliches Phonem, von dem beispielsweise von Anzeichen der Tiere übersetzt. Also kein Laut ist seiner Natur nach ein Symbolon, sondern nur kata syntheken. Das ist ein Punkt, der in diesem Zitat rauskommt. Und der Logos darf nicht auf den instrumentellen Charakter reduziert werden, also die Kritik am Platon. Um das erste Missverständnis vorzubeugen, dieses kata syntheken darf nicht im Sinne eines Kontraktualismus verstanden werden. Also das kata syntheken versucht nicht die Desse-These zu untermauern, zu unterstreichen, sondern möchte eine Alternative zwischen Füße und Desse sein. Also nicht im Sinne eines bedeutungsstiftenden Akts, einer Willkür, eines Kontraktes, sondern in einem anderen Sinn. Das heißt für Aristoteles, Sprache ist weder naturgegeben noch ein menschliches Machwerk, im Sinne, dass ein Individuum, ein einzelner Mensch das bestimmen könnte, sondern das kata syntheken kann in zweifacher Hinsicht interpretiert und gelesen werden, wobei diese beiden Hinsichten sich nicht einander ausschließen, sondern eher ergänzen. Und zwar in der Hinsicht A, in einer geschichtlich-gesellschaftlichen Dimension und B, hinsichtlich der Wesensbestimmung des Menschen überhaupt. Ich gehe jetzt ganz kurz auf diese beiden Aspekte ein. Wenn ich sage, hinsichtlich der gesellschaftlichen, institutionellen Dimension, dann ist das gemeint, dass nicht ein Einzelner das Symbolon als Symbolon bestimmen kann, sondern dass dieses Katasynthetem heißen muss, nach alter Gewohnheit gemäß Überlieferung. Also aufgrund einer institutionellen, sozialen Praxis heraus kann er Sprache als Sprache verstanden werden. Also nicht ich bestimme quasi, dass das Säuber grün heißt, sondern in dieser jeweiligen Sprachgemeinschaft gemäß der Überlieferung nach alter Gewohnheit ist diese Titulierung verzeichnet. Also hier wird ganz stark diese soziale Praxis, dieses Moment der Tradition, der Überlieferung von Aristoteles mit ins Treffen geführt. Um diese anthropologisch-ontologische Dimension stärker den Blickpunkt zu rücken und quasi diese geschichtlich-institutionelle Dimension noch einmal in einer anderen Art und Weise lesbar zu machen, kann man auch sagen, dass in diesem Katasynthetem die Möglichkeit des Übereinkommen-Könnens des Menschen angezeigt werden soll. Das heißt, Menschsein heißt für Aristoteles, dass je schon übereingekommen sein im Sprechen. Menschsein heißt, dass wir überhaupt sprechen können. Diese Übereinstimmung ist nie eine, die von uns gestiftet wird, sondern die quasi uns überhaupt als Menschen bestimmt. Menschsein heißt, mit anderen sprechen zu können. Darin mit anderen übereingekommen zu sein. Selbst wenn wir beide überhaupt nichts übereinkommen, es ist eine Flasche, es ist ein Trottel und das stimmt alles überhaupt nicht, sind wir quasi im Reden immer schon übereingekommen, dass wir uns in der Art und Weise verständigen können, auch wenn nur Differenzen da sind. Also hier wird quasi von Aristoteles ein Moment in diesem Katasynthetem der Urübereinstimmung thematisiert, eine Urübereinstimmung, die uns als Menschen überhaupt ausmacht, dass wir miteinander sprechen, miteinander übereinkommen können. Also das je schon übereingekommen sein wird hier thematisiert, das quasi früher ist wie jeder Kontrakt, das früher ist wie jedes Zugeständnis, das jeder dezidierten Unterschrift, Signierung und so weiter vorausgeht und uns Menschsein ausmacht. Ist dieser zweite Punkt deutlich geworden? Also der liegt mir sehr am Herzen, weil hier, glaube ich, Aristoteles in einer ganz bestimmten Art und Weise fruchtbar gemacht hat. Um Ihre Frage aufzugreifen, wie es nun mit dieser Seinsvalenz der Sprache bestimmt ist, würde ich eher ein negatives Urteil fällen. Wenn wir nämlich von diesem Symbolon ausgehen, würde ich sagen, dass Verlautbarung und Schrift letztendlich als ein intentionales Zeichen, als Symbol, als Symbolon für etwas stehen, was sie gerade nicht sind. Das heißt, dass Sprache in einer gewissen Art und Weise nicht mehr eine eigenständige Seinsvalenz besitzt oder noch nicht eine eigenständige Seinsvalenz besitzt, sondern in diesem bloßen repräsentativen Funktionalismus aufgeht. Also Sprache ist immer genau das, was es selbst nicht ist, sondern bildet eben nur diese intelligiblen Inhalte ab, schafft es in materieller Form, diese Momente zu repräsentieren. Also wir haben es hier auch mit einer strikten Unterscheidung zwischen Inhalt und Form zu tun. Und Verlautbarung und Schrift wäre eben diese Form, die materielle Repräsentation von intelligiblen oder geistigen Inhalten. Ja?
Also dieser zweite Punkt jetzt, diese Übereinstimmung zwischen Menschen, heißt das, als Mensch bin ich quasi schon gezwungen zum Kommunizieren? Ja. Und das macht eigentlich mein Menschsein aus, dass ich miteinander reden muss.
Ja.
Also das ist ein wesentlicher Punkt bei den Menschen, die Sprache, die gegenüber anderen Lebewesen ist.
Genau. Also ich müsste das noch weiter ausführen. Schauen Sie sich die Anfangspassagen der aristotelischen Politik an. Da gibt es zwei Definitionen des Menschen. Der Mensch als Sohn Politikon, als Lebewesen, das der Gemeinschaft fähig ist. Diese Bestimmung reicht ihm aber noch nicht aus. Also es gibt auch ein Rudel Wölfe. Aber das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, quasi die Differenz der Spezifika zur generellen Animalitas, zum Lebewesen, ist, dass der Mensch das sprachfähige Tier ist oder das Lebewesen, das das sprachfähige Tier ist. Und Menschsein lässt sich, wenn man diese zweite Bestimmung stark machen möchte, in anthropologisch-ontologischer Hinsicht, nur über die Sprache verstehen. Also Menschsein heißt Sprache haben, das Sprachvermögen besitzen. Das zeichnet nach Aristoteles den Menschen auch im Gegensatz zu allen anderen Tieren aus. Und genau das soll hier stark gemacht werden. Also nicht, dass es hier um einen geschichtlichen Ursprung geht, sondern um eine ontologische Bestimmung, die quasi jeden innerzeitlichen Moment vorausgeht. Also eine Wesensbestimmung des Menschen von der Sprache her und nicht umgekehrt. 5 Minuten noch, ein bisschen durchhalten. So, ich weiß nicht, das nächste Mal wird jemand die Kapitelviertelstunde einklatschen. Damit wir lockerer dann über die Zeit kommen. Ich bin aber fast am Ende. Es geht mir noch um einen letzten wichtigen Aspekt nach diesem Katasynteke, nämlich um die zentrale Stellung des Logos Apophantikos. Das ist die griechische Übersetzung des Aussagensatzes. Und zwar, Teile davon habe ich vorher schon gebracht. Onoma und Rema, also Substantiv und Verb ist schlecht, steigen Sie das sofort durch. Onoma und Rema zeigen erst in der Verbindung im Satz, im Logos etwas an. Allein bedeuten sie nichts. Mein Beispiel davor war Tafel und Grün, das steht jetzt da auch drauf. Erst in dieser Zusammensetzung bedeuten sie etwas. Also da werden die Benennungen bestimmt. Wahrheit und Falschheit ist somit für Aristoteles, und das ist quasi eine Einsicht, die an diesen späten Platon anknüpft, nicht eine Eigenschaft der Wörter, sondern des Aussagesatzes. Also die Tafel ist grün, nur das kann wahr oder falsch sein, aber nicht die Tafel oder nur grün sein. Das reicht nicht aus. Dieser Logos Apophantikos, den könnte man wörtlich übersetzen, weil das Apophainestei, also Feinestei heißt scheinen und Apo heißt wirklich so herausscheinen. Man könnte das eben, wie ich das hier versucht habe zu machen, mit dem heraussagenden Satz übersetzen. Oder das in den Satz, wo etwas ans Licht tritt. Das ist eben dieser Logos Apophantikos, dem Gegenstand eine Eigenschaft zu- oder abspricht. Dieses Oder ist nicht als Entweder-Oder zu lesen, im Sinne des herkömmlichen Verständnisses, sondern Synthesis und Diäresis ist immer zugleich, in einem Zumal. Wenn ich sage, die Tafel ist grün, dann ist zwar die Synthesis Tafel und grün, getrennt wird aber, dass Tafel eben nicht gelb, nicht blau, nicht orange etc. ist. Also in jedem Logos Apophantikos vollzieht die Synthesis und die Eiresis in einem. Und der Logos Apophantikos zeigt eben das Sein oder das Nichtsein der Sachverhalte an, der Dinge an, dieser Zusammensetzung an. Und alle anderen Redeweisen, und das ist nun entscheidend für die gesamte abendländische Tradition, Aristoteles erwähnt beispielsweise das Gebet, aber man könnte auch Fragen, Befehle etc. anwenden, oder hier anführen, alle anderen Redeweisen werden aus dem engeren sprachphilosophischen Diskurs ausgeschlossen, dass sie nicht Wahrheit oder falschheitsfähig sind. Also es ist für Aristoteles entscheidend, dass nur der Logos Apophantikos wahr oder falsch sein kann. Alle anderen Formen der Rede werden quasi hier aus dem Diskurs verbannt. Diese Verbannung wird sehr lange fortbestehen. Wir werden sehen, dass wir erst bei Wittgenstein in einer gewissen Art und Weise diese Pluralität der Sprachspiele wieder mit hereinbekommen, um zu sehen, dass Sprache viel mehr ist, wie wahr und falsch sprechen, wie auf diesen Logos Apophantikos sich reduzieren zu lassen.
Entschuldigung. Ja? War das falsch vor, nicht das Nicht-So-Sein, nicht die Kosmetierung des Seins?
Ja, das müsst ihr auch noch einmal. Also, das Nichtsein eines Sachverhaltes. Also aber nicht die Nicht-Existenz eines Dinges. Also es ist unsauber, formuliert es dann absolut. Zusammenfassend. Zusammenfassung und Ausblick, wirklich das ganz kurz noch einmal, was Sie heute mitnehmen sollen, diese platonische Spracheinsicht, die sich mit der Richtigkeit der Namen beschäftigt und nach dem epistemologischen Status der Sprache. Dabei weist Platon mit Sokrates zwei Extrempositionen zurück, nämlich die Physe und die Desse, bietet selbst aber keine Alternative dazu an, sondern stellt das Erkenntnispotenzial der Sprache radikal in Frage. Bei Aristoteles haben wir einen anderen Zugang, für den repräsentiert Sprache als materielle Formen, geistige Inhalte bzw. die außersprachliche Wirklichkeit. Diese repräsentative Funktion, diesen ihr eigentümlichen Zweck, erhält sie weder von Natur aus noch durch Willkür, also weder von Physe noch Desse, sondern aufgrund ihrer geschichtlich-institutionellen und anthropologischen Dimension. Die Betrachtungen von Aristoteles konzentrieren sich vor allem auf den wahrheitsfähigen Aussagesatz, auf den Logos Apophantikos und alle anderen Weisen der Rede geraten im Hintergrund. In der nächsten Stunde, um Ihnen einen Ausblick schmackhaft zu machen, werden wir uns der empiristischen und rationalistischen Position von Locke und Leibniz widmen. Vor allem Locke wird dabei im Mittelpunkt stehen. Und die Griechenlektüre ist ja angeführt, das ist die wieder ist, das, was hier gedruckt ist. Wäre es ein bisschen traurig, dass wir quasi den großen Nox so rezitiert haben, wer fleißig sein möchte und noch irgendwie in extenso die bestimmte Sprache lesen möchte, soll einfach diese weiteren Kapitel auch schauen. Wäre natürlich das online stellen.
Ich will jetzt schon als PDF online, also wer da über den wieder hinaus lesen möchte, findet auch über Kapitel 5, 6, 10, 11 auf der Webseite als PDF in der Unterlage. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.